So, nun ist das Bürgergeld gestern also erstmal gescheitert. Der Entwurf für die Sozialreform, wie sich die Ampelregierung das vorgestellt hatte. Jetzt geht das Gesetz in den Vermittlungsausschuss. Da wird ein Kompromiss gesucht. Ist allerdings unklar, ob damit dann das Bürgergeld zum 1. Januar auch kommen kann. Das ist die abstrakte politische Ebene. Wir wollen uns mal die Perspektive der Betroffenen genauer angucken. Dafür haben wir uns einen der freien Wohlfahrtsträger dazu geholt, weil die eben mit Menschen arbeiten, die auf Unterstützung angewiesen sind. In diesem Fall ist es die Diakonie und mit deren Präsident Ulrich Lilje habe ich gesprochen. Man könnte ja auch sagen, lass uns da jetzt mal den Zeitdruck rausnehmen. Das macht die Kompromisssuche vielleicht einfacher. Ich habe Ulrich Lilje gefragt, warum der 1. Januar so wichtig ist.
Naja, weil die alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern dann wirklich im Regen steht. Das heißt, die hat dann nicht mal Geld mehr für das Lebensnotwendige und für die fällt dann Weihnachten aus. Diese Regelsatzerhöhung würde alleine nur die Inflationsentwicklung aus diesem Jahr und dem nächsten Jahr nur zur Hälfte ausgleichen.
Da hat die Union ja schon angeboten, die Regelsätze zu erhöhen. Da hätte sie eigentlich gar nichts gegen. Wäre das also ein möglicher Weg, erstmal mehr Geld im alten System, damit eben wenigstens ein Teil der Preissteigerung da aufgefangen wird?
Na, das ist eben nur auf den ersten Blick wirklich ein Kompromiss. Letztendlich ist das eine ziemlich faule Lösung, denn die Menschen brauchen neben der Erhöhung der Regelsätze jetzt auch die Karenzzeitregelung zum 1. Januar, weil die eben auch eine ganz sinnvolle Funktion haben, von der wir übrigens jetzt in Corona-Zeiten alle auch profitiert haben. Die Corona-Regeln, die noch bis Ende des Jahres gelten, die sehen nicht nur ein Schonvermögen von 60.000 Euro vor, sondern die haben eben ausdrücklich auch gelernt und haben gesagt, lasst uns auf aufwendige Einzelfallprüfungen verzichten, dann dauert die Antragsbearbeitung noch länger. Wir wissen jetzt, dass durch die steigende Zahl der Geflüchteten lange Wartezeiten bei den Jobcentern schon jetzt die Realität sind. Und die Karenzregeln dienen ja vor allem dazu, dass eben schnell entschieden werden kann. Das heißt, dass die Leute ihre Unterstützung kriegen, aber auch, und das ist der dritte Aspekt, die Beratung kriegen, damit sie in vernünftige Qualifikationen kommen und nicht irgendwo in einen Job geschoben werden, der nach 3 Monaten dann schon wieder eine Lösung von gestern war.
Ja, bleiben wir da mal bei den Sanktionen, die ja eben auch stark zurückgefahren sind in diesem ersten halben Jahr. Vertrauenszeit heißt das ja in dem Bürgergeldgesetzentwurf. Ja. Die Union sagt, das geht nicht, das ist unfair den Arbeitenden gegenüber, weil es dann eben so aussieht, als würde man einfach so Geld bekommen, ohne sich an irgendwas zu halten. Und zweites Argument der Union, die Menschen bräuchten in so einer Situation auch klare Regeln, die würden Halt geben.
Ja, Regeln geben Halt. Da sage ich gerne ja. Jetzt müssen wir mal über dieses Schonvermögen reden. Dieses Schonvermögen von 60.000 Euro hat die Union ausdrücklich in der Corona-Zeit für kleine Mittelständler gefordert und gesagt, das macht doch keinen Sinn, die Leute jetzt sozusagen komplett zu schröpfen, sondern die müssen ein bisschen was haben, damit sie sich dann auch wieder, wenn es besser geht, ein bisschen neu erfinden können und eine Chance haben, aus eigener Kraft wieder hochzukommen. Das gilt genauso für die 58-jährige Frau, die ihr ganzes Leben lang erfolgreich und sehr engagiert berufstätig gewesen ist, aber jetzt von ihrer Firma wegen der Energiekostensteigerung und anderen Dingen plötzlich freigesetzt wird und in den Vorruhestand geschickt wird.
Ja, aber Herr Lilje, wenn man sich dann anguckt, das nennt die Union ja dann auch immer als Zahl, eine 4-köpfige Familie könnte nach dieser Regelung 150.000 Euro Vermögen haben.
Ja, lassen Sie uns gerade mal bei der älteren Dame bleiben. Die hat jetzt eine Abfindung bekommen von 50.000 oder 60.000 Euro für ihr gesamtes weiteres Leben und kriegt jetzt eine kleine Rente und kriegt dazu dann natürlich zukünftig Bürgergeld. Dann hat sie ein kleines Polster, um sich vielleicht noch eine zusätzliche Altersversorgung oder irgendetwas anderes zu organisieren. Also wir reden über solche Fälle. Wenn es jetzt eine Mutter ist, die eben wirklich auch noch 3 Kinder hat, ja, dann hat sie ein Vermögen von 100.000 Euro vielleicht insgesamt, das sie gar nicht hat. In der Regel wissen wir, dass das untere Drittel der Menschen mit geringem Einkommen oder im Leistungsbezug sind, überhaupt gar kein Vermögen hat. Das ist ja ein Problem in Deutschland, dass wir die Leute komplett von staatlicher Hilfe abhängig machen und ihnen nicht ermöglichen, kleine Vermögen oder Wohneigentum zu erwerben. Also da müssen wir auch wirklich gucken, über was wir reden. Da reden wir ja nicht über Abu Chaka, der irgendwie den Sozialstaat betrügt. Ja?
Lassen Sie uns trotzdem, Herr Lilje, nochmal auf die Sanktionen gucken, wo ich Sie ja eigentlich nachgefragt hatte. Es gibt ja durchaus die schwarzen Schafe, die sich fallen lassen wollen in die soziale Hängematte, ja, und die dann diese Debatte anfachen. Da sagen ja, die meisten, das sind gar nicht so viele. Aber was kann man denn unternehmen, dass diese Fälle in der Debatte dann nicht so eine große Rolle spielen?
Auch davon hat, sage ich, Vorsicht, über was reden wir? In der Anhörung des Deutschen Bundestages am vergangenen Montag hat die Bundesagentur, die wissen, glaube ich, wovon sie reden, ausdrücklich gesagt, dass über 80% der Menschen, mit denen sie es zu tun haben, arbeitswillig sind, eine Perspektive suchen und komplett kooperativ sind.
Das heißt, die 20% muss man dann aushalten?
Ich sage, wir müssen überlegen, nachdem wir jetzt über viele Zeiten wirklich enorme Aufwände betrieben haben, nämlich 80 Millionen an Personalkosten aufgewiesen haben, um 12 bis 13 Millionen an vermeintlichen Missbrauch aufzudecken, dann müssen wir uns fragen, ist das wirklich sinnvoll? Sozusagen, wir kontrollieren hier total, brauchen natürlich dann auch, was die Bürokratie angeht und die Verfahren angeht, das ist unser eigentliches Problem, viel zu lange, um die Leute zu beraten oder in den Leistungsbezug oder in die Qualifikation zu kriegen. Oder sagen wir, da gucken wir mal nicht so genau hin. Das machen wir übrigens im Steuerrecht bei den obersten 20% schon lange. Da ist die Union immer die Erste, die sagt, was soll das? Wir wollen die Leute, die was leisten, nicht hindern. Das gilt aber dann am unteren Ende auf einmal nicht mehr. Da müssen wir wirklich sehr aufpassen, welche Diskurse wir führen. Der Großteil der Menschen, die da bei der BA stehen, wollen arbeiten, weil Arbeit auch Teilhabe ist, Tagesstruktur ist, ein sinnvolles Leben bedeutet. Und das wollen die meisten Menschen. Wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht Karikaturen aufbauen und Menschen nicht stigmatisieren.
Was sollte also aus Ihrer Perspektive mindestens rauskommen bei den Verhandlungen im Vermittlungsausschuss?
Na gut, man kann ein gutes Gesetz immer noch besser machen. Wenn man dann sagt, okay Leute, wir ändern was an dem Schonvermögen, wir setzen das ein bisschen tiefer, wir verkürzen ein bisschen die Karenzzeit, die Vertrauenszeit, darüber kann man ja reden. Aber die Prinzipien dessen, was da jetzt verändert ist, sind erstmal eine Reaktion auf die höchstrichterliche Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, das ja ausdrücklich gesagt hat, dass das Aktionsregime, so wie es bisher war, nicht funktioniert, dann wird es Zeit, dass man diese Geschichte jetzt auf den Weg bringt, weil wir sonst eine Debatte in einem Land führen, in dem über ein Drittel der Menschen das Gefühl haben, wir kommen in eurer Erzählung von sozialer Demokratie nicht mehr vor.
Sagt der Präsident der Diakonie, Ulrich Lilje.
RBB 24 Inforadio. Vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.